Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen. Sie hören das BVN-Radio.
Ausgabe Juni 2023. Sie hören das BVN-Radio, das Audiomagazin des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen mit Christiane Ostermeier
und Jo Schrader.
In dieser Ausgabe Ihres BVN-Radios hören Sie unter anderem
mit Empathie, Können und Herz. Die BVN-Reha-Lehrerin Laura Wegberg verhilft zur Selbstständigkeit. Mit Technik zur besseren App. Leichter programmieren lernen mit ChatGPT. Mit Lebensmut zum Erfolg. Die blinde Dörte Mark hält Impulsvortrag beim BVN in Lüneburg.
Schön, wenn Sie dranbleiben bei Ihrem BVN-Radio. Und halten Sie gerne etwas zum Schreiben, zum Beispiel für Telefonnummern bereit.
Das Wort Fachkräftemangel ist in aller Munde. Da ist es kein Wunder, dass sich dies auch auf RehabilitationslehrerInnen bezieht. Laura Wegberg arbeitet in diesem Beruf. Beim Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen, BVN, schult sie stark sehbehinderte oder blinde Menschen darin, sich auch mit wenig bis keinem Augenlicht auf dem Wege zum Einkaufen, zur Arbeit oder allgemein in ihrer Umgebung zurechtzufinden und dabei sicher zu fühlen. Mit ihrem BVN-Radio hat sie über ihren Werdegang, ihre Arbeit, aber auch über ihre unterschiedlichen Arbeitsplätze im Dienste blinder oder sehbehinderter Menschen gesprochen.
Also montags ist immer so mein Bürotag, da bin ich hier im BVN im Büro und mache die klassischen Schreibtischarbeiten, Anträge an die Krankenkasse stellen. In der Zeit können mich auch neue Klienten, Krankenkassen sehr gut hier im Büro erreichen und dann bin ich eigentlich meistens schon so ab Montagnachmittag wieder weg und auf der Straße unterwegs und fahre zu dem ersten Klienten, entweder ist es in Hannover oder in der weiten Region von Hannover. Alles, was von Bad Harzburg, Bad Pyrmont, Walsrode irgendwo dazwischen liegt, ist mein Arbeitsgebiet. Und dann fahre ich die restliche Woche zu den Leuten hin, die blind oder hochgradig sehbehindert sind und mache Orientierungs- und Mobilitätsschulung.
Erzählen Sie doch mal so den größten Erfolg, den Sie in der letzten Zeit so hatten, wo eigentlich jeder sagte, Mensch, das wird schwierig, aber Sie haben mit Ihren Methoden Orientierung und Mobilität für einen blinden Menschen oder stark sehbehinderten Menschen gebracht.
Manchmal sind es Kleinigkeiten, die meistens schon in den ersten Stunden anfangen, in dem Zuge, dass die Leute zum ersten Mal einen Langstock in der Hand haben und merken, wow, der Langstock bringt mir wieder Leichtigkeit, eine Entspannung ins Leben. Ich brauche nicht mehr mit meinen Augen die ganze Zeit unten auf den Boden gucken und mit Mühe und Not irgendwie versuchen, Bordsteinkanten, Treppenstufen irgendwie zu erkennen, sondern ich kann mal wieder gerade gehen. Meine Rückenschmerzen, das hatte ich letztens schon gehört, hören nach kürzester Zeit vielleicht auf oder Nackenschmerzen, weil ich eben die ganze Zeit schon so gebückt gehe. Und es bringt eben manchmal relativ schnell so eine Selbstständigkeit, einfach nur in dem Sinne, dass ein Langstock vorne wegläuft sozusagen.
Was sind denn so die häufigsten Barrieren, die blinde oder stark sehbehinderte Menschen zum Beispiel auf dem Arbeitsplatz oder auch auf den Wegen in die Stadt oder zum Arbeitsplatz, zum Einkaufen, in der Schule, in der Universität, also kurz draußen erleben und wie können sie helfen, diese Barrieren zu überwinden oder auch die Angst zu nehmen davor?
Also die Barrieren sind für jeden mit Sicherheit immer ein bisschen unterschiedlich. Der eine hat totale Angst, auf eine Rolltreppe zu steigen. Der andere steht vor einer Treppe und da ist es erstmal ganz gruselig, nicht sehend eben eine Treppe runterzugehen. Ich sag mal, die klassischen Themen, die wir jetzt auch hier in Hannover haben oder in vielen, vielen Städten, sind einmal E-Scooter, die überall rumliegen, was wirklich und zwar nicht nur für blind Sehbehinderte einfach ein Unfallrisiko birgt, auch für ältere Menschen, die noch gar nichts irgendwie mit dem Langstock zu tun haben. Das kennen wir alle, sie liegen kreuz und quer und das sollte wirklich in Zukunft durch feste Plätze für die E-Scooter behoben werden. Und das Zweite, was jetzt auch gerade in Hannover so Thema ist, sind die Östrabahnen. So das Schöne an der Corona-Zeit, muss man fast sagen, war, dass die Bahntüren ganz automatisch an jeder Haltestelle aufgingen und eine blinde Person durch ihr Gehör einfach sagen konnte, ja, da geht die Tür auf, da kann ich reingehen. Seitdem jetzt die Corona-Maßnahmen beendet wurden, öffnen sie eben nicht mehr automatisch an jeder Haltestelle. Unterirdisch sollen sie aufmachen, oberirdisch kommt es darauf an, wie viele Menschen einfach auf den Bahnsteigen stehen. Und das ist natürlich für unsere Leute eine super hohe Barriere, nicht mehr zu hören, wo Türen öffnen, und birgt dann eben einfach auch große Gefahren, weil man eben nicht mehr ganz genau weiß, ist da jetzt die Tür oder der Spalt zwischen Waggon 1 oder Waggon 2. Und das wäre eigentlich schön, wenn Hannover da mit einem guten Beispiel vorangehen würde und sagen würde, wir brauchen hier eine barrierefreie Stadt, und dazu gehört es auch, dass hier die Bahntüren selbstständig aufgehen, dass jeder hört, wo die Bahntüren sind. Und vor allem ist es eben auch nicht nur wieder für unseren Bereich toll, wenn das so wäre, sondern wir stellen uns vor, die Eltern mit dem Kinderwagen sind unterwegs, wir haben ältere Damen mit dem Rollator, und es macht es ja auch einfacher, nicht noch den Knopf drücken zu müssen und dann wieder die Hand an den Rollator zu wenden. Das würde ich jetzt mal als große zwei Themen in den Raum stellen.
Weil wir gerade dabei sind, die E-Mobilität, sehr schnelle Fahrräder, normale Leute fahren halt nicht unbedingt 25, Velorouten mit E-Mobilität, Pedelecs, E-Räder, die fahren dann durchaus schnell. Blinde, stark Sehbehinderte, Höreingeschränkte, ältere Menschen wollen die Route kreuzen. Da gibt es Forderungen, sicherlich denen sie sich auch anschließen, und natürlich die E-Mobilität bei Autos. Die Dinger sind ziemlich leise. Gibt es da etwas, wo sie vielleicht ihre Klientel drauf schulen können, einerseits vielleicht noch besser aufzupassen oder zu sagen, okay, wir brauchen irgendwie Kreuzungsmöglichkeiten. Was sagen Sie als Reha-Lehrerin da?
Also E-Autos sind natürlich sehr leise. Wir haben Gott sei Dank seit einigen Jahren zumindest, dass Autos eine gewisse Mindestdezibelzahl an Lautstärke haben müssen, damit man sie hören kann. Bei älteren Autos ist das dann eben nicht der Fall, und die können dann noch leiser sein, und das birgt auf jeden Fall Gefahren. Und letztendlich haben wir da so ein bisschen zwei Möglichkeiten. Also zum einen Gehörschulung, dass man wirklich mit den Leuten auch das Gehör trainiert und schaut, dass man wirklich sich darauf fokussiert, was höre ich. Und zum zweiten, da sage ich immer, das ist mit dem Langstock die kleine kostenlose Versicherung noch dazu, wenn man über die Straße geht, dass zuerst der Langstock auf der Straße ist, bevor ich als Mensch losgehe. Damit im Falle, wenn Radfahrer, E-Scooter, E-Autos nicht gehört werden, zumindest der Langstock zuerst da ist und auch Verkehrsteilnehmer sehen, oh, da geht jetzt wirklich jemand über die Straße, und noch reagieren können, bevor der Mensch schon auf der Straße ist.
Es gibt ja zwei Betätigungsfelder für Reha-LehrerInnen. Einerseits Orientierung und Mobilität, und das andere ist LPF, lebenspraktische Fähigkeiten. Wenden wir uns zunächst mal O&M, Orientierung und Mobilität, zu. Was lehren Sie da Ihre Schüler, Schülerinnen, und wie kann man sich sowas vorstellen?
Es kommt immer auf den Klienten drauf an, was er gerade so für einen Bedarf hat, und hat er noch ein Sehvermögen oder ist er vollständig erblindet. Aber ich sag mal, es fängt in der Regel damit an, wie geht die Pendeltechnik, wie laufe ich jetzt überhaupt mit dem Langstock so, dass ich wirklich abgesichert bin. Weiter zu Straßenüberquerung, also wie komme ich jetzt über die Straße rüber, ohne über den Bordstein zu purzeln. Wie komme ich über eine ampelgeschaltete Kreuzung rüber, auch wenn sie vielleicht auch nicht ausgestattet ist mit blindenspezifischen Knopf. Wir hatten schon Öffis. Wie komme ich in eine Bahn rein und wieder raus, auch wenn da zum Beispiel ein Spalt dazwischen ist. Alles, was im öffentlichen Raum ansteht und man einfach neue Orientierungsstrategien und Techniken braucht mit dem Langstock, um selbstständig wieder unterwegs sein zu können, das können wir alles in der Schulung machen.
Kommen wir mal zu dem Bereich LPF, lebenspraktische Fähigkeiten. Um was handelt es sich hierbei?
Das ist so das Feld, alles, was im Haushalt anfällt. Also sei es Techniken, wie wasche ich jetzt meine Wäsche und wie halte ich meine Socken zusammen, dass ich sie auch noch nach der Wäsche zusammenkriege. Wie koche ich, wie schneide ich Lebensmittel zurecht. Alles, was im Haushaltsbereich angeht, das machen Rehabilitationslehrer im Bereich lebenspraktische Fähigkeiten. Dafür bin ich nicht ausgebildet. Aber da gibt es andere nette Kollegen, die das machen.
Wie gehen Sie denn auf individuelle Bedürfnisse und Herausforderungen Ihrer Klientel ein? Insbesondere zum Beispiel bei verschiedenen Altersgruppen. Es gibt Späterblindete, Leute, die vielleicht von Geburt an blind sind. Oder es gibt Leute aus unterschiedlichen Herkunftsländern, Kulturräumen. Die mögen ja unterschiedlich reagieren. Was können Sie da tun?
Zuerst schaffe ich mir immer ein bisschen Überblick und mache so eine Abklärung mit den Leuten. Und wenn jetzt jemand noch ein Sehvermögen hat, lasse ich den erstmal ganz viel die Umwelt beschreiben, damit ich mir ein bisschen Eindruck verschaffen kann, was sieht er noch, was nimmt er wahr, was nimmt er nicht mehr wahr. Und Sie haben jetzt das Alter angesprochen, finde ich immer gar nicht so relevant. Ich vergesse auch meistens, wie alt derjenige ist, der vor mir steht, weil die Spannbreite ist breit. Ich habe vom Schulkind in der Grundschule bis zum 90-Jährigen alles dabei und ja, letztendlich ist es immer eine schöne Atmosphäre mit denjenigen. Auch kulturelle Unterschiede habe ich jetzt noch nicht so wahnsinnig wahrgenommen, dass ich da irgendwie anders mit denjenigen umgehen müsste. Ich hatte eine Schulung bis jetzt, die ich auf Englisch geführt habe. Das war eine Schottin, die Englisch gesprochen hat. Das war für mich auch nochmal ganz spannend. Und das hat auch gut funktioniert, auch wenn manchmal meine Vokabeln ein bisschen an die Grenzen kamen, haben wir uns auch auf einer anderen Sprache sehr gut verstanden und konnten die Schulung super durchführen.
Was bedeutet denn für Sie Erfolg in der Schulung Ihrer Klientel? Welche Kriterien gibt es einerseits für Sie, so ich habe meinen Job gut gemacht, und andererseits vielleicht für das Gefühl desjenigen, jetzt geht es mir besser, ich bin orientiert und mobil?
Es hängt eigentlich alles, sage ich mal, an dem Wort Selbstständigkeit. Und Selbstständigkeit kann ganz Unterschiedliches bedeuten. Für den einen bedeutet das, ich kann wieder zu meinem Bäcker gehen, ich kann zu meinem Supermarkt gehen und kann mich selbst versorgen und bin vorher vielleicht gar nicht rausgegangen. Also das sind immer super schöne Momente eben, wenn jemand am Anfang sagt, nee, ich gehe auch nicht mehr alleine raus und ich habe große Angst, alleine rauszugehen, und dann machen wir die Schulung und am Ende geht er mir vielleicht selbstständig durch Hannover und steigt in die Bahn wieder ein, besucht seine Freunde, geht einkaufen. Und das ist sozusagen der größte Erfolg, den man dann haben kann und wo man sich dann sehr mit den Leuten auch freut.
Wie arbeiten Sie denn mit anderen Fachleuten auf dem Bereich der Inklusion zusammen? Sagen wir mal zum Beispiel Lehrer, Assistierende. Wie ist da dieses Netzwerk, dass das ineinander greift?
Also ich habe noch gar nicht so viel damit zu tun, weil doch viele Erwachsene bei mir sind, wo es dann eben über die Krankenkasse läuft und da läuft dann eben weniger mit Integrationshelfer, mit Schulbegleiter, mit Lehrern. Aber wenn ich Schüler habe, und das hatte ich auch zum Beispiel im letzten Jahr, da war ich zum Beispiel an einer Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, und das war eine super tolle Zusammenarbeit mit den Sonderpädagogen dort, weil die natürlich auch ein ähnliches Ziel haben. Sie haben das Ziel für Schüler auch selbst. Und da ist man einfach super gut im Austausch und kann dann auch eben an den Lehrer abgeben und die Techniken zeigen und sagen, so soll er das im Alltag machen. Und Schulbegleiterin ist dann mal mitgelaufen, hat sich das alles angeguckt. Und also wenn es immer möglich ist, möglichst die Leute dann wirklich mit ins Boot holen, dass die auch mal dabei sein können, auch die Techniken auch lernen können, weil sonst bleibt es so ein bisschen in meiner Schulung und kommt aber dann nicht im Alltag an.
Eines Ihrer wesentlichen Hilfsmittel in der Arbeit, für die Arbeit mit blinden oder stark sehbehinderten Menschen, ist der klassische Langstock. Welche technischen Hilfsmittel nutzen Sie sonst noch für Ihre Arbeit?
Also heutzutage ist natürlich das Smartphone ganz hoch im Kurs. Die meisten haben ein Smartphone und dafür gibt es viele Apps wie Texterkennung, Szenenbeschreibung, was hier so in der Umwelt ist, Farberkennung, Geldscheinerkennung. Das alles haben wir natürlich auch als einzelne technische Hilfsmittel. Aber wenn man mit dem Smartphone hantieren kann, macht es das Leben heutzutage schon viel einfacher, weil man alles sozusagen in einer Hosentasche hat. Ein anderes Hilfsmittel, was seit einiger Zeit auf dem Markt ist und sehr gerne genommen wird, ist der FeelSpace Navi-Gürtel. Das ist ein Gürtel, den man sich um den Bauch schnallt, und zum einen hat er eine Kompassfunktion, womit man eben die Himmelsrichtung bestimmen kann, und zum anderen kann man ihn aber so schön mit dem Smartphone verbinden und sich mit Hilfe des Navi-Gürtels navigieren lassen, sodass es vorne vibriert, wenn man gerade auslaufen, und links und rechts vibriert, wenn man eben abbiegen soll. Und das ist ein super schönes technisches Hilfsmittel, was in der blinden und sehbehinderten Community ja einfach sehr beliebt ist, weil es sehr viel vereinfacht.
Ja, früher gab es für den blind, stark sehbehinderten als Hilfsmittel zum Beispiel den Einkaufsfuchs, natürlich die sprechenden Uhren oder vielleicht Eingießhilfen, damit man also das Glas nicht zu voll macht. Aber generell, Sie sagten es gerade, Navigation, die Kombination des Langstocks mit zum Beispiel einer Fledermaustechnik, die also irgendwie per Radar vor Hindernissen warnt, da hat sich unheimlich viel getan. Was schauen Sie mal ein bisschen in die Zukunft? Sehen Sie denn am Horizont
die noch bessere Integration des Smartphones, zum Beispiel zugunsten der besseren Orientierung, Mobilität blinder und sehbehinderter Menschen?
Ja, was Technik angeht, denke ich immer so, wow, wir haben ja jetzt schon so viel Technik und technische Möglichkeiten, dass man sich kaum noch vorstellen kann, was kann denn da dann noch kommen? Ja, müsste ich wirklich drüber nachdenken. Also die Apps werden mit Sicherheit immer besser. Auch die Navigations-Apps, denke ich, dass die ausgebaut werden, dass man, wer weiß, vielleicht immer mehr auch in den Navigations-Apps rein installieren kann, frühzeitig die Straßenseite zu wechseln, dass die Navigationssysteme vielleicht auch schon genau aufzeigen können, hier ist eine Ampel, hier ist ein Zebrastreifen, hier kannst du überqueren. Das wären natürlich coole Zusatzfeatures, die es bestimmt irgendwann geben kann.
Wie wird sich das in Zukunft entwickeln, das Gebiet der Rehabilitation für blinde und stark sehbehinderte Menschen? Welche Herausforderungen könnten auftauchen? Wie könnten sie denen begegnen?
Also in meinem Berufsfeld, ja. Also wir haben natürlich, wie so viele Bereiche, mit dem Fachkräftemangel zu tun. Auch in unserem Bereich sind einfach auch viele ältere Kollegen, die auch bald in Rente gehen werden. Und der junge Nachwuchs fehlt so ein bisschen. Um Rehabilitationslehrer zu werden, muss man eine Weiterbildung machen in Hamburg oder in Marburg. Und das hat zur Folge, dass man natürlich jetzt nicht die ganz jungen Leute bekommt, sondern es sind dann eben Leute, die haben schon eine Ausbildung gemacht, ein Studium gemacht und kommen dann irgendwann im Laufe ihres Lebens, oh, ich will aber noch mehr, oder haben dann eben davon gehört und machen dann eben noch diese Weiterbildung. Und somit bin ich jetzt, die das mit unter 30 gemacht hat, ja, ich weiß nicht, wie selten das ist, aber ich glaube, dass so im Durchschnitt die Leute, die das machen, einfach ein bisschen älter sind und deswegen wir dann nicht den jungen Nachwuchs bekommen. Da wird sich in den nächsten Jahren auf jeden Fall auch ganz viel verändern. Was aber alles jetzt, sage ich mal, noch hinter verschlossener Tür in Abklärung ist, wie man das alles noch besser aufziehen kann, wie man auch den Beruf bekannter machen kann. Ich kriege immer in meinem Umfeld ganz viel Resonanz, ganz großes Interesse an dem Beruf. Ja, was ist das denn? Und was macht man dann? Ach, das klingt ja spannend. Aber eben die meisten Leute kennen es nicht, wenn sie nicht im Bereich arbeiten schon oder vielleicht selbst blinde Betroffene in ihrem Umfeld haben. Und ich glaube, das wird einfach ein ganz großer Punkt sein, den Beruf bekannter zu machen, weil ich halte den Beruf für einen wunderschönen Beruf und er muss nur bekannter werden.
Noch ein bisschen differenzieren. Man wird immer seltener blind. Wer früher eine Netzhautablösung hatte vor 15 Jahren, für den war das Augenlicht verloren aus. Heute ist der medizinische Fortschritt weiter. Immer weniger Leute werden vielleicht auch blind geboren aufgrund der besseren medizinischen Versorgung. Auf der anderen Seite, die Leute werden älter, Augenlichtverlust droht häufig im Alter. Sie sagen Fachkräftemangel. Wie dringlich ist das Problem? Wer heute eine Rehabilitationsschulung braucht, wie lange muss derjenige, diejenige warten?
Ja, das ist immer die Frage, die am Telefon dann immer wehtut, vor allem auch mir, weil ich das immer für relativ unzumutbar halte. Ich sag mal, ein halbes Jahr Wartezeit ist meistens Standard und es gibt einfach Phasen, da melden sich total viele, man kann das gar nicht timen und dann passiert es auch mal, dass man ein Dreivierteljahr Wartezeit hat und manchmal verrutscht aber auch ganz viel auf der Warteliste. Wir sind alles Menschen, Menschen werden krank, dann gibt's Ausfälle, aber mein Rat, besser früher sich zu melden, als erst dann, wenn man sagt, ich brauche es jetzt ganz dringend, am besten morgen schon, weil die Wartezeit ist bei uns allen ein halbes Jahr.
Sie sagen, Sie seien für eine Reha-Lehrerin noch relativ jung. Normalerweise macht man sein Studium, arbeitet in seinem Job, sagt sich dann, ach, Reha-Lehrer wäre eigentlich auch eine tolle Alternative, muss dann noch eine Zusatzausbildung machen. Ganz kurz ein bisschen was zu Ihrem Werdegang. Und wie lange dauert das? Muss man das selber finanzieren? Kriegt man das in irgendeiner Weise gestellt? Wird sich da vielleicht was ändern?
Ich habe auch brav studiert, Sonderpädagogik in Heidelberg und dann auch noch mein Referendariat in der Nähe von Stuttgart gemacht an der Schule und hatte da aber auch schon die Fachrichtung blind-sehbehindert und geistige Entwicklung. Und dann bin ich, das ist jetzt einige Jahre her, zurück nach Hannover, habe dann auch noch mal anderthalb Jahre an einer Schule gearbeitet mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung und dann konnte ich die Weiterbildung in Hamburg machen. Und für mich war so ein bisschen schon Ende des Studiums klar, dass ich den Sonderpädagogikberuf als Lehrerin auch toll finde und es total Spaß macht mit Schülern, aber irgendwas fehlte mir. Ich kann gar nicht so richtig sagen, was es war. Vielleicht war es eben dieses fachbezogene Unterrichten, wo ich mich einfach nicht ganz gesehen habe. Und ich hatte auf jeden Fall im Studium schon ein Seminar Orientierung und Mobilität in meiner Fachrichtung. Und da war ich sehr Feuer und Flamme und Hab da gelernt, ach so, das kann man in Hamburg machen, das kann man in Marburg machen. Was braucht man dafür? Und ich sag mal, man braucht nicht dafür 5 Jahre Studium plus Referendariat, wie bei mir jetzt, sondern aktuell ist es so eine 3-jährige Berufsausbildung in irgendeiner Form abgeschlossen im pflegerischen, medizinischen, sozialen Bereich, dass man schon mal mit Menschen gearbeitet hat. Das ist so Grundvoraussetzung dafür. Und jeder, der sich dafür interessiert, würde ich einfach nur raten, einfach mal sich in Hamburg beim IRIS Institut oder in Marburg bei der Blister zu melden und sich einfach mal zu informieren, komme ich in Frage, wann könnte man starten? Und das habe ich jetzt vor 2-3 Jahren in Hamburg gemacht und war eines meiner besten Entscheidungen im Leben, würde ich sagen. Mir wurde es glücklicherweise, weil ich mich schon beim BVN dafür beworben hatte, vom BVN finanziert. Und das ist dann eben die Frage, ist man in einer Institution, Schule, Blindenverband, was auch immer, die dann das auch wirklich finanziell übernehmen kann? Oder hat man den Wunsch, freiberuflich danach arbeiten zu wollen? Und dann muss man das eben aus eigener Hand stemmen. Aktuell gibt es auf jeden Fall in Hamburg noch Fördergelder, die da reinfließen, weil es eben auch eine teure Weiterbildung ist. Aber das sind alles dann Sachen, die man mit den beiden Institutionsstellen abklären muss. Die Weiterbildung dauert 10 Monate in Hamburg, also zumindest, wenn man sie Vollzeit macht. Aktuell sind zum Beispiel auch berufsbegleitende Weiterbildungsformen möglich. Die dauern dann natürlich ein bisschen länger, weil man immer parallel auch arbeitet. Bei mir waren es in Vollzeit 10 Monate und das heißt dann eben, dass ich 6 Monate in Hamburg vor Ort war und auch ganz viel unter der Augenbinde gelernt habe. Also ich sage immer, alles, was ich meinen Klienten beibringe, das habe ich selbst unter der Augenbinde oder Simulationsbrille gelernt. Und dann war 4 Monate nochmal so eine Lehrpraxis, wo man schon gearbeitet hat, aber noch eben von Ausbildern begleitet wurde.
Was würden Sie anderen Menschen, sagen wir vielleicht in Ihrem Alter noch ein bisschen jünger oder vielleicht auch ein bisschen älter raten? Was sollten Sie genau machen, wenn Sie den Wunsch haben, Reha-Lehrerin zu werden?
Also Sie dürfen sich gerne, wenn Sie in Hannover oder Umkreis wohnen, sich gerne bei mir melden und einfach mal mitlaufen. Also das finde ich immer gut, um sich mal überhaupt einen Einblick zu verschaffen. Was ist das überhaupt? Was macht man den ganzen Tag? Da einfach mal zu hospitieren bei jemanden. Und dann, klar, also entweder mich kann man mit Fragen löchern, was den Beruf angeht und wo man die Weiterbildung machen kann und was man dafür braucht und komme ich überhaupt in Frage. Aber na klar, die Ausbildungsinstitute in Hamburg und in Marburg sind da natürlich auch perfekt aufgestellt. Da kann man auch einfach anrufen und sich beraten lassen.
Woher weiß ein blinder oder sagen wir in diesem Fall sehbehinderter Mensch, dass es eine Chance gibt, eine Reha-Schulung zu bekommen? Und wie lange läuft so eine Schulung? Aus Ihrer Sicht vielleicht immer nicht ausreichend genug, aber generell erstmal gesprochen.
Ich sag mal, eine Person, die frisch erblindet ist, da beantrage ich in der Regel bei der Krankenkasse 40 Schulungsstunden. Es kann je nach Sehvermögen mal weniger Stunden sein, mal mehr. Aber das Schöne ist an dem Beruf, dass ich nicht auf Stunden gucken muss, das würde ich auch Krankenkassen gerne manchmal sagen, dass ich 40 Stunden, wenn der Bedarf nicht da ist, nicht durchziehen muss, sondern wir gucken wirklich, was ist der Bedarf bei dem Klienten. Und wenn der Klient nach 20 Stunden erstmal gut ausgestattet ist und jetzt seine Wege gehen kann, dann höre ich nach 20 Stunden auf. Wenn es aber nach 40 Stunden nicht reicht, dann beantrage ich auch neue Stunden bei der Krankenkasse. Also wir gucken wirklich auf den Klienten, was braucht er, damit er eben sicher unterwegs sein kann.
Frau Wittberg, das BVN Radio dankt für das Gespräch. Aktuell sucht der Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen eine weitere Kraft im Tätigkeitsbereich der Reha-Lehrerin. Mehr Infos zu Rehabilitationsleistungen blinder oder sehbehinderter Menschen wie auch zum Berufsbild und der Ausbildung erhalten Sie bei Laura Wittberg beim BVN Künststraße 18 in Hannover-Kirchrode. Telefon 0511 51 04 268 oder mobil 0172 65 83 773. Und natürlich via E-Mail laura.wedber@blindenverband.org. Sie können sich aber auch in einer der Beratungsstellen des BVN in den Regionen über mögliche Rehabilitationsschulungen informieren. Und bei Interesse an dem Berufsbild fragen Sie gerne nach, entweder in Hamburg beim Institut für Rehabilitation und Integration Sehgeschädigter, IRIS e.V., unter Hamburg 040 22 93 0226 oder in Marburg bei der Blinden Studienanstalt Blista unter 06421 6060.
Gemeinsam weitersehen. Der BVN und seine Regionalvereine aktiv, verantwortungsbewusst, solidarisch.
Sascha Paul programmiert ohne hinzusehen. Hobbymäßig erarbeitet sich der technikaffine Mann angepasste Lösungen, die ihm zum Beispiel das fixe Bearbeiten bestimmter Daten am Computer trotz seiner seit 2003 eingetretenen Blindheit ermöglichen. Im Hauptberuf ist der studierte klinische Psychologe, der bis 2018 Mitarbeiter der Hilfsmittelfirma Helptech war, in der Beratung der Mitglieder des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen BVN tätig. Gleichzeitig ist Paul auch gewählter Vorsitzender der Region Nordost im BVN. Beiläufig erwähnt der Lüneburger, dass er sich gerne beim Programmieren helfen lasse. Dazu bediene er sich eines von der US-Firma OpenAI präsentierten auf künstlicher Intelligenz basierten Chatbots, genauer des Generative Pre-Trained Transformers ChatGPT. ChatGPT kurz definiert. Mal beim Programm selbst nachgefragt, lesen wir bzw. lassen uns durch eine Text-zu-Sprache-Software vorlesen.
ChatGPT ist ein sprachgenerierendes KI-Modell, das in der Lage ist, natürliche Sprache zu verstehen und zu produzieren, um mit Benutzern zu interagieren.
Dies tut es natürlich auch auf Deutsch, wenn denn meine Eingangsfrage auf Deutsch gestellt wird. Und es beinhaltet schon in der kostenlosen Testversion als ChatGPT 3.5 einen sehr großen Informationsschatz mit Stand bis zum Ende des Trainingszeitraums im August 2021. ChatGPT beantwortet mit einem hohen Grad an Richtigkeit allerlei Fragen, die sich auf Fakten bis zu diesem Zeitpunkt beziehen. Es erstellt Rezepte auf Basis erwähnter Zutaten, beschreibt geschichtliche Ereignisse, gibt Tipps zu nahezu allen Lebensbereichen, sei es die Reparatur eines platten Fahrradreifens oder das Erklären des philosophischen Begriffes Holismus. Zitat:
Holismus bezieht sich auf eine philosophische oder wissenschaftliche Betrachtungsweise, bei der das Ganze mehr als die Summe seiner Teile ist.
Und ChatGPT schreibt auf Basis einer das gewünschte Ergebnis beschreibenden Anforderung auch Code in Programmiersprachen. Ein Grund, einmal nachzufragen, wie der früher in einer Unternehmensberatung angestellte und heutige Hobbyprogrammierer Sascha Paul darauf gekommen ist, ChatGPT zu nutzen.
Im Prinzip bin ich darauf gekommen, weil ich jetzt gerne eine etwas modernere Programmiersprache lernen wollte oder dabei bin, diese Programmiersprache zu lernen. Und die Problematik, die ich immer wieder gefunden habe, ist, es gibt wahnsinnig viel Lehrmaterial im Internet, auf YouTube zu dem Thema Programmieren, aber es ist alles in Videoform. Und dieses Videoformat ist leider nicht besonders zugänglich, weil die Präsentatoren dann ganz häufig sagen, ja, wie sie hier sehen. Und das sehe ich dann nicht. Und den Code abzuschreiben von dort ist natürlich dann zwingend erforderlich, weil in einem Video kann man ja nicht irgendwas rauskopieren. Und so habe ich dann Alternativen gesucht und E-Books, ja, teilweise funktionieren sie, aber auch da geht's nicht immer, weil dann irgendwelche Schaubilder wirklich als Bilder abgebildet sind. Und ich habe immer wieder in Podcasts gehört, dass man doch auch in ChatGPT sowas machen könnte. Und da habe ich dann einfach mal zu ChatGPT gegriffen und habe dort eingegeben, schreibe mir Code in der und der Programmiersprache, die das und jenes tut. Und das war dann tatsächlich sehr, sehr erfolgreich und ich war da ganz begeistert von.
Sie formulieren die Anforderung, sagen, welche Programmiersprache, nebenbei, welche ist es denn?
Das ist C#.
Und dann kriegen Sie da eine Prozedur, die Sie sich kopieren können.
So ist es richtig. Und da es ja nicht immer nur die Prozeduren oder Methoden sind, die man dann bekommen möchte, wenn man etwas anfängt zu lernen, sagt man dann noch, schreibe mir doch bitte ein komplettes Programm dazu. Und dann kriegt man auch den Code oder den Text dazu drumherum. Das sollte man vielleicht auch nochmal erwähnen. Das Programmieren ist extrem textorientiert. Natürlich auch gibt es visuelle Elemente, wenn man sozusagen die Oberfläche gestaltet. Aber für einen blinden Menschen ist das Programmieren in diesem Fall eigentlich optimal, weil es rein textlich zu bewältigen ist.
Vielleicht ein bisschen was zu der Programmiersprache C#. eine Programmiersprache, die sich aus der Sprache C, ein Dinosaurier, ergibt, aber natürlich neue und moderne Elemente hat. Vielleicht ein paar Sätze dazu.
Ich bin jetzt kein Experte in C-Sharp, weil ich es ja auch gerade noch lerne, aber man kann wirklich sagen, also es gibt dieses C, das ist die Dinosaurier-Programmiersprache, und es gibt auch das Visual Basic. Und wenn man so von Nutzbarkeit oder von der Einfachheit des Erlernens geht, dann liegt dieses C-Sharp genau zwischen diesen beiden. Visual Basic ist eigentlich sehr einfach. Basic sagt schon das, der Name. Und dieses C-Sharp ist wirklich wahnsinnig weit verbreitet. Das war auch einer der Gründe, warum ich mich dafür entschieden habe, weil wenn man ein wenig rumsucht mit Suchmaschinen, dann stolpert man permanent auf den Seiten, insbesondere von Microsoft, die das auch mit propagieren, über C-Sharp. Und dann liegt es natürlich nahe, dort das zu verwenden, wovon ich besonders viel Möglichkeiten auch habe.
Wie barrierefrei ist denn diese Programmierumgebung? Sie brauchen einen Editor, Sie müssen das dann natürlich wieder lesen können. Sie müssen die entsprechenden Werkzeuge, einen Compiler, einen Linker, bestimmte Bibliotheken dabei haben, um auf dort ausgelagerte Prozeduren, Funktionen zurückgreifen zu können. Wie schaffen Sie das ohne Augenlicht?
Da sind dann ganz erfreulicherweise, weil das ist ein Programm von Microsoft, amerikanische Firma, da greift dann voll diese Accessibility-Richtlinien, das Accessibility Act aus Amerika durch, und es ist wirklich sehr, sehr gut mit Tastatur bedienbar. Wenn man sich die Anzahl an Tastaturkombinationen anguckt, die in diesem Visual Studio heißt, das Programm dazu, dann ist man schier erstmal erschlagen, aber es ist damit dann auch wirklich super zugänglich. Und die Hilfsmitteltechnologien, die bieten da auch jede Menge an Zugänglichkeit und sind eigentlich tadellos, arbeitet das alles zusammen.
Wenn Sie jetzt gerade diese Programmiersprache neu lernen, welche Erfahrung haben Sie gemacht im Hinblick auf das Umsetzen, inwieweit Ihnen da ChatGPT entgegenkommt? Das heißt also, wie gut ist quasi das, was Sie auf Ihre Anforderungen hin herausbekommen? Wie gut ist der Code?
Das ist natürlich eine schwierige Frage, die ich nicht ganz beantworten kann. Es ist aber ein sehr lesbarer Code und sehr einfach verständlich. Man kann ja diese Programmiersprachen sehr, sehr weit treiben und verklausulieren oder verschachteln. Aber es ist auf Lesbarkeit ausgerichtet, und ChatGPT erläutert dann auch nochmal umgangssprachlich im Satz, was dort versucht wurde. Man kann dann auch nochmal nachfragen, wofür ist denn jetzt genau dieses Größerzeichen gewesen oder was soll mir genau dieser Ereignishändler dort sagen und welche Parameter werden dort übergeben. Also man kann auch immer nochmal nachfragen. Also insofern ist das ein sehr gut zugängliches System, was einem auch auf Nachfragen antwortet.
Was programmieren Sie? Sie sagen ja, das machen Sie derzeit hobbymäßig. Jeder programmiert sich dann vielleicht gerne mal eine Platten-, Bücher- oder Rezepteverwaltung zusammen. Was ist Ihre Anwendung?
Meine Anwendung geht natürlich Richtung, was hilft mir selber? Die Beispiele, die Sie jetzt gebracht haben, die sind schön, aber ich suche eigentlich immer nach Dingen, die mir meine Blindheit etwas erleichtern für die Dinge, die ich dann erreichen möchte. Früher habe ich halt den Screenreader ein bisschen angepasst für meine Bedürfnisse. Also ich habe zum Beispiel Aufnahmen gemacht und da habe ich mir so kleine Helferlein programmiert, wie ich schneller zu einer Aufnahme rüberkomme, damit ich meine Notizen und die Aufnahme verbinden kann. Und jetzt versuche ich das Gleiche, um mir Dinge, die grafisch dargestellt werden, auch etwas zugänglicher zu gestalten in Punktschrift.
Vielleicht mal ein konkretes Beispiel nochmal?
Ja, ein konkretes Beispiel wäre, wenn man ein Histogramm hat, ein Säulendiagramm, dass man auf die einzelnen Säulen tippen kann, die in Punktschrift grafisch dargestellt werden, und dann hört, dass die Säule so und so hoch ist, nachdem man die Achsensysteme dann definiert hat, und vielleicht auch durch eine Legende dann mitbekommt, was das für eine Säule ist. Vieles in diesem Bereich ist natürlich erstmal nur mit einer persönlichen Unterstützung möglich, aber nachdem man dann diese Daten erstmal dort eingepflegt hat, und zwar auch durch den Blinden selber und nicht nur durch einen sehenden Menschen, dann kann man das Tage, Wochen, Monate später sich nochmal anschauen, damit man diese Informationen dann wieder hält.
Wie haben Sie denn begonnen, sich für die Technologie des Programmierens, das Arbeiten mit Computern zu interessieren und da tätig zu sein?
Also ich bin eigentlich jemand, der hat das von Kindesbeinen auf gemacht, schon Anfang der 80er Jahre, und habe dann noch Bücher bekommen oder mir zugelegt, wo dann Basic drin stand, also diese Programmiersprache. Das funktionierte bei mir immer alles nicht auf dem Computer, den ich hatte. Da war das halt noch alles ein bisschen anders und ich habe nie so richtig begriffen, warum nicht. Ja, es war keiner da, mit dem man dort hätte wirklich richtig fachsimpeln können. Und trotzdem bin ich dran geblieben und habe dann irgendwann ein Buch gefunden, was ich dann auch glücklicherweise damals noch lesen konnte, und habe da dann angefangen, auf diesem Rechner dann auch zu programmieren. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, und irgendwann in den 90er Jahren, als es dann in einem Arbeitgeber, wo ich tätig war, dann auch dazu kam, dass ein Auswertungsprogramm für Assessment Center benötigt wurde und das so ja ansatzweise ganz gut umgesetzt wurde, was die da gemacht haben, und die brauchten mehr Flexibilität, da habe ich mich angeboten und habe gesagt, das mache ich für euch, und das hat dann auch für 10 Jahre gut geklappt.
Wie haben Sie es denn geschafft, nach der Erblindung ab dem Jahre 2003 Ihre Programmierkenntnisse zu erweitern oder die Herausforderung anzugehen ohne visuelle Hilfsmittel?
Ich habe das Glück gehabt, dass ich ja noch ein bisschen sehen konnte als Sehbehinderter. Das half schon mal die Vorstellung. Dennoch ist es fast egal. Die Programmiersprachen haben ja alle, naja, einen Kern, der übertragbar ist. Also ich bin da ja eher der Autodidakt. Und das war jetzt auch der große Vorteil von ChatGPT, dass ich mich daran tasten konnte, weil ich ja ein Grundverständnis schon vom Programmieren hatte. Und die Idee, man muss natürlich schon irgendwo einen gewissen Grundeinstieg haben, um zu verstehen, wie funktioniert das Programmieren. Aber das kann man sich dann relativ einfach auch über das Internet beibringen, also auch über Seiten von Microsoft zum Beispiel, die das sehr strukturiert machen. Und da das sehr textorientiert ist, sehr textlastig ist, muss man im Prinzip eine gute Beherrschung seiner Hilfsmitteltechnologien haben, und dann kann man da voranschreiten.
Wie sehen Sie denn die Technologie der künstlichen Intelligenz und speziell die der Chatbots wie ChatGPT? Womit rechnen Sie oder wo könnten Sie denken, da würde ich vielleicht auch meine Vorteile draus ziehen bei dieser oder jenen Anwendung? Also wie universell nutzen Sie diesen Chatbot?
Man kann ganz, ganz viel über diese Chatbots sagen und auch künstliche Intelligenz, und es birgt sicherlich Gefahren. Ich sehe für mich erstmal Dinge überwiegen, die Chatbots liefern, die mir keine andere Person wirklich so schnell liefern kann wie diese. Also als Beispiel. Ich habe mir den Spaß gemacht, mit ChatGPT neulich mal ein öffentlich zugängliches Bild, ein Foto an ChatGPT zu schicken vom Lüneburger Rathausplatz, und habe dann mit ChatGPT ein bisschen über dieses Foto geredet. Gefragt, ja, was ist denn da drauf? Da war eine schöne Szene, eine gemütliche Verweilszene drauf. Dann gefragt, ja, wie sieht denn das Rathaus aus? Dann wurde mir von Türmchen geredet und so weiter und so fort. Und kurioserweise hatte ich dann irgendwann die Idee, frag doch mal, ob dort Bäume auf dem Platz sind. Und ich bin nämlich bisher, also als Lüneburger, davon ausgegangen, dass da, wenn überhaupt, keine Bäume sind. Aber ChatGPT hat mir erzählt, da sind Bäume, und dann habe ich auch nochmal jemanden gefragt und es sind tatsächlich welche da. Was mir ChatGPT dann nicht gesagt hat, aber das ist sicherlich noch kleine Zukunftsmusik, ist dann zu sagen, wo die genau stehen oder welche das sind. Das geht bestimmt demnächst auch alles. Also da war ein ganz konkreter Nutzen für mich da, um herauszufinden, was ich damit machen kann. Fehler waren auch jede Menge da. Die Querstraßen, die dort genannt wurden, sind definitiv nicht dort. So sind dann auch die Probleme. Also man sieht gerade in dieser Beschreibung von der Fülle an Bildern, die wir im Internet haben, die nicht mit Alternativtexten versehen sind, sehe ich in dem Bereich große Vorteile für mich als Blinder oder für alle Blinden und Sehbehinderten. Das ist zum Beispiel ein Anwendungsfall.
Be My Eyes. Früher war es ja so, dass blinde Menschen ein Foto hochladen konnten bei dieser App und dann normalsichtige Menschen sich erboten haben, da eine Beschreibung zu machen. Da steht mittlerweile die neueste Version über eine Programmierschnittstelle von ChatGPT, die Version 4, hinter. Wie haben Sie es denn gemacht, bei ChatGPT 3.5 ein Bild hochzuladen? Normalerweise hat man da ja den Prompt, wo man seinen Satz eingibt, aber das Bild Bild hochzuladen, ist ja dann schon ein bisschen wieder tricky.
Sie hören mich weinen. Ich habe leider noch keinen Zugang über Be My Eyes bekommen. Darauf warte ich jetzt seit einem guten Monat. Und es ist tatsächlich nicht ganz einfach. Es muss wirklich ein öffentlich zugängliches Bild sein mit einem ganz konkreten Link ins Internet. Also es ging nicht bei allen Bildern. Und ich wäre natürlich auch heiß drauf, aber ich konnte mich noch nicht durchringen, die Bezahlversion von ChatGPT zu nutzen. Aber im Prinzip ist es letztendlich ganz einfach. Man tippt wieder ein, erläutere mir das Bild zu dem Link https://.jpg oder irgendein Bildformat. Und dann kann sich ChatGPT dieses Bild dann auch krallen, dann vorlesen. Das ging leider nur in einem Fall, aber es dauert dann ein bisschen länger, bis man solche öffentlichen zugänglichen Bilder wirklich findet, weil die meisten liegen auf irgendwelchen Servern und da kommt man nicht ohne weiteres ran. Aber ansonsten ist es ganz einfach.
Letzte Frage vielleicht. Haben Sie Tipps oder Ratschläge aus Ihren bisherigen Erfahrungen für andere blinde oder sehbehinderte Personen, die programmieren möchten und sich vielleicht bei der Arbeit durch künstliche Intelligenz, ChatGPT zum Beispiel, unter die Arme greifen lassen wollen?
Ja, ich glaube, ich habe es ehrlich gesagt nicht so ganz probiert, aber man kann wirklich ganz einfach anfragen und sagen, was brauche ich zum Programmieren? Was sind wichtige Schlagworte, Rahmenbedingungen? Und ich empfehle einfach, um tatsächlich erstmal zu starten, dass man vielleicht nicht bei ChatGPT startet, sondern bei Microsoft selber. Dort gibt es nämlich jetzt gerade zu C# kleine Tutorials, die dann auch sehr interaktiv sind, auch gut zu bedienen. Und dann kann man langsam dran gehen, dann auch wirklich zu überlegen, was möchte ich damit machen. Und man startet tatsächlich immer mit dem aller einfachsten, was man sich ausdenken kann. Meinetwegen ist es nur ein paar Berechnungen machen und dann erweitert sich sozusagen das Feld. Und was ich, glaube ich, wirklich mitgeben möchte, ist, nicht davor zurückzuschrecken. Man kann seine eigenen Wünsche und Interessen schon auch wirklich selber die Anpassungen, die man braucht, am PC oder am Mac dann selber machen. Und ich sehe in dieser künstlichen Intelligenz auch einen großen Nutzen, gerade für die Blinden und Sehbehinderten, weil es wird viel, viel mehr zugänglich für uns. Die Möglichkeiten steigen einfach ins Unermessliche und ich hoffe sehr, dass die Gesellschaft da keinen Riegel vorschiebt, weil zu viel Ängste davor sind, dass zu viel Falsches oder zu viel Missbrauch damit betrieben wird.
Grundsätzlich ein sehr positives Verhältnis und das raten Sie auch anderen Leuten. Seid offen, seid technologieaffin, lasst euch nicht durch Ängste verunsichern.
In jedem Falle, ja.
Das BVN-Radio dankt für das Gespräch, Herr Paul. Sascha Paul, seit seiner Jugend Technik begeistert, nutzt seit neuestem das auf künstlicher Intelligenz basierte ChatGPT, um noch effektiver eine neue Programmiersprache zu lernen. Wir vom BVN Radio wollen noch einmal für Sie den Servicegedanken beleben. So können Sie ChatGPT nutzen, beispielsweise um sich ein Bild erklären zu lassen. Erstellen Sie sich einen kostenlosen Account. Gehen Sie dazu einfach über Ihren Internetbrowser auf folgende Internetseite: https://chat.openai.com/out/login. Anmerkung: out mit TH. Geben Sie dort Ihre E-Mail-Adresse ein. Finden Sie ein Passwort. Bestätigen Sie den Link, der an Sie in der betreffenden E-Mail versandt wird. Geben Sie Ihre Handynummer ein. An diese wird ein Zahlencode versandt, den Sie beim ersten Mal korrekt auf der Seite von ChatGPT eingeben müssen. Man fragt Sie nach Ihrem Namen und Geburtsjahr. Geben Sie es ein, das war's. Falls Sie bereits einen Account bei Google oder Microsoft haben, können Sie diesen direkt nutzen. Sie erhalten nun einige Infos dazu, was ChatGPT kann oder dass eben auch Infos mal inkorrekt sein könnten. Unten auf der Seite ist eine Zeile, in der Sie Ihre Eingabe bzw. Ihre Frage stellen können. Nach kurzer Zeit erscheint die Antwort, die wir lesen oder uns von einem Screenreader vortragen lassen. Beispiel: Wir gehen auf die Seite des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen, www.blindenverband.org. Gleich auf der ersten Seite oben rechts ist ein Bild. Wir erhalten dessen Link bzw. Adresse zum Beispiel durch Doppelklick mit der Maus auf das Bild im Kontextmenü unter dem Punkt Grafikadresse kopieren oder über den Screenreader. Wir kopieren die Grafikadresse. Anschließend wechseln wir auf die Seite von ChatGPT und schreiben in die Eingabezeile »Bitte sage mir, was auf dem Bild zu sehen ist«. Dann geben wir dem Befehl »Einfügen«, zum Beispiel mit der Tastenkombi »Steuerung V«. Nach Sekunden erfolgt die Ausgabe, die sich so liest oder per Text-zu-Sprache-Software so anhört.
Auf dem Bild ist eine Beratungssituation zu sehen, in der eine sehbehinderte Person und eine Person, die wahrscheinlich ein Beraterin oder eine Fachkraft aus dem Bereich der Blinden- oder Sehbehindertenberatung darstellt, miteinander sprechen. Die sehbehinderte Person sitzt an einem Tisch und hält einen weißen Stock, der oft von blinden oder sehbehinderten Menschen zur Orientierung und Mobilität genutzt wird. Die Beraterin steht neben der sehbehinderten Person und hält möglicherweise Unterlagen oder Materialien, die im Rahmen der Beratung verwendet werden. Es ist ein ruhiges, professionelles Setting, das darauf abzielt, Unterstützung und Orientierung für die sehbehinderte Person zu bieten, um ihr Leben und ihre Selbstständigkeit zu verbessern.
Ich sage jetzt mal, danke ChatGPT. Ziemlich gute Bildbeschreibung für ein neuronales Netz aus Bits und Bytes. Das sieht nach einer echten Alltagshilfe aus.
Es folgen die Servicemeldungen in Ihrem BVN-Radio.
Demonstrationen in Bremerhaven. Anlässlich des Europäischen Protesttages zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung fand am 5. Mai ab 11 Uhr in Bremerhaven eine Demonstration statt. Jung und alt kamen zusammen, um mehr Sicherheit im öffentlichen Raum zu fordern, organisiert von dem Blinden- und Sehbehindertenverband in der Region Elbe-Weser. Gefördert wurde die Demonstration von der Aktion Mensch. Ja, auf viele Barrieren und Diskriminierung muss immer wieder aufmerksamkeitsstark hingewiesen werden. Bei der Demonstration selbst war auch ein politischer Vertreter mit dabei, der Stadtrat Uwe Papert, Dezernat 5, Amt für Menschen mit Behinderung. Er sprach zur und mit der Gruppe und überquerte in einem Selbstversuch unter der Augenbinde die Straße, begleitet durch einen Reha-Lehrer. Neuer Beratungsstandort in Nordenham. Stetig wächst unser Angebot von Blickpunkt Auge. Und das aus gutem Grund. Schließlich möchten wir die Beratung zu den Menschen bringen. Dank des ehrenamtlichen Engagements von Brigitte Winter wird es nun auch in Nordenham ein Beratungsangebot geben.
Wir wünschen uns das wirklich sehr und wir wünschen uns auch dabei zu sein, wenn hier in Nordenham irgendetwas stattfindet. Das ist ganz egal. Wir würden uns freuen, dabei zu sein, weil ich finde, es ist immer bereichernd, darzustellen, was in einer solchen Stadt möglich ist. Und vielleicht sind die Blinden und Sehbehinderten hier noch nicht so vertreten gewesen, um einfach mal zu zeigen, auch eine solche Krankheit oder was immer man an den Augen haben kann. Das Leben ist schön und das Leben geht weiter.
Interessierte können sich von Frau Winter und Kollegin in einem Einzelgespräch individuell beraten lassen und auch das ein oder andere Hilfsmittel ausprobieren, das ihnen den Alltag leichter gestalten kann. Bei der Eröffnung am 8. Mai kamen Interessierte aus der Region zusammen und auch politische Vertretungen wie Nordenhams Bürgermeister Nils Siemen oder auch Vertreterinnen des Senioren- und Behindertenbeirats der Stadt sowie der Kreisbehindertenbeirat Albert Mumme waren zugegen. Mehr als 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in zurzeit 17 Orten und mittlerweile auch einem Beratungsmobil in ganz Niedersachsen unterstützen Ratsuchende durch ihr Wissen, ihre Expertise und ihren Einsatz. Denn der Verlust der Sehkraft stellt in jedem Lebensabschnitt eine große Herausforderung dar. In erster Linie für die Betroffenen selbst, aber auch für Angehörige, Freundinnen und Freunde, Kolleginnen und Kollegen. Weitere Informationen zu Blickpunkt Auge erhalten Sie unter www.blindenverband.org/blickpunkt-auge. Sehbehindertentag 2023. Bereits seit 25 Jahren gibt es diesen besonderen Tag, den Sehbehindertentag. Am 6. Juni jeden Jahres finden rund um diesen Tag Aktionen statt, die auf Menschen mit Sehbehinderung aufmerksam machen sollen. Denn diese Menschen haben täglich mit vielen Herausforderungen zu kämpfen. Sei es die winzige Schrift auf der Müsli-Packung, eine Stolperstufe auf dem Weg ins Gebäude oder Hindernisse auf dem Gehweg. Das Thema in diesem Jahr lautet Sehbehinderung und Pflege. Vielleicht wissen Sie es bereits. Der Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen hat eine Tochtergesellschaft, die Prosenes GmbH, die ein Dienstleister im Bereich der professionellen Senioren- und Behindertenbetreuung ist. Grundsätzlich hat das Thema bei Prosenes bereits seit vielen Jahren einen hohen Stellenwert. So werden die Mitarbeitenden beispielsweise regelmäßig zum Thema Sehen im Alter geschult. In der Prosenes-Einrichtung in Leer wird in einer ganzen Woche im Juni das Thema mit einem eigenen Projekt aufgegriffen. Sie haben dort Pflegeklassen der drei hiesigen kooperierenden Schulen eingeladen, um Erfahrungsberichte der Vereinsmitglieder zu hören, einen Parcours zu durchlaufen, sowohl als Betroffene, aber auch als begleitende Person, und sich in einem Dunkelmobil zurechtzufinden. Die Woche endet am 11. Juni mit einem Fest. Dort findet in Leer das jährliche Julianenparkfest statt, welches im Parkgelände durch Ehrenamtliche der Stadt Leer gestaltet wird. Vielleicht haben ja auch Sie Lust, den BVN und Prosenes dort zu besuchen.
Gemeinsam weitersehen. Der BVN und seine Regionalvereine aktiv, verantwortungsbewusst, solidarisch.
Ihr Lächeln schafft Barrieren aus dem Weg. Ihr kraftvoll dynamischer Vortrag räumt Zweifel aus. Auch wenn das Erblinden einem, so könnte man meinen, die komplette Lebensplanung zerschießt, alles über den Haufen wirft, sodass einem das Ausscheiden aus dem Spiel des Lebens als alternativlos erscheinen mag. Dörte Mark hat ihr Leben dennoch gemeistert, ist trotz der Dunkelheit ihren Weg gegangen und teilt ihre Erfahrung in einem Impulsvortrag beim Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen, BVN, auf Einladung dessen Region Nordost in Lüneburg. Anlässlich des Europäischen Protesttages für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen am 5. Mai ist sie Anfang des Monats im modernen Bau der Sammlung Glasen zu Gast und kämpft vor etwa 50 Leuten voller Überzeugung gegen Barrieren, auch in den Köpfen, auch in den jeweils eigenen. Nach kurzer Einleitung durch Sascha Paul, Vorsitzender der Region Nordost im BVN, spielten Eugenie Ricard, Fagott und Joseph Defant Cello als Ensemble Reflektor e.V. durchaus eigenwillige Musik aus 4 Jahrhunderten, unter anderem von Loyer, Denisov, Hindemith, Telemann, Baudin de Boismortier und Couperin. Teils Stücke, die durchaus der Hörgewohnheit leichte Barrieren entgegensetzen. Klein Dörte wurde 1967 bei Pinneberg nordwestlich von Hamburg als Tochter der Bauern Mark geboren. Nicht ihr Leben. Felder, Wiesen, Tiere.
Also ich wollte ganz viel. Bei mir in der Abi-Zeitung stand unter Berufswunsch, und das hatte ich da selbst hingeschrieben, na klar, Journalistin, Poetin, Unternehmerin, Barbesitzerin, Weltreisende und ich will Zirkus machen. Und wenn die Zeile noch länger gewesen wäre, ich hätte noch viel mehr hingeschrieben, weil ich wollte eigentlich alles. Ich wollte mitten rein ins Leben, mitten rein in die Manege, auf keinen Fall so hinterm Vorhang versteckt sein. Ich wollte alles.
Nach dem Abitur sprühte sie nie wieder Pinneberg an eine Häuserwand und ging nach Hamburg. Dort lebte sie inmitten einer bunten Studenten- und Aktivistenszene. Bisweilen besuchte sie die Uni, aber meist tourte sie als Straßenkünstlerin und Akrobatin durch die Fußgängerzonen von Deutschland, Österreich, der Schweiz und Frankreich.
Das fand ich so großartig, da dachte ich, da geht doch bestimmt noch mehr, das geht doch bestimmt professioneller. Und dann fand ich eine Schule für Zirkustheater in England, in Bristol. Circomedia. Dort habe ich mich beworben und bin genommen worden. Und dann lernte ich noch mehr Akrobatik, Einradfahren und Jonglieren. Aber vor allen Dingen lernte ich Trapez. Hoch oben in der Luft. Und da lernst du zum Beispiel Half Angel Drop.
Fall ins Nichts. Im letzten Moment mit einer Hand, einem Fuß festhalten. Ohne Netz.
Und das machte mich nervös. Und ich fragte meine Trapezlehrerin, Helen, was ist, wenn ich falle? Und sie sagte, well, we do not fall.
Fallen ist keine Option. In dieser Zeit gründete sie auch die erfolgreiche Theaterkompanie Kirschkern, lebte und liebte ihr Leben, umarmte jede Veränderung, bis eines schönen Tages, sie war 25, ein Termin beim Augenarzt anstand. Mark hatte festgestellt, irgendwas stimmte mit ihren Augen nicht. Allerlei Tests und dann die Ergebnisse.
Aber Dr. Gröger sagt nichts. Es ist so eine Stille in seinem Sprechzimmer, die mich ahnen lässt, irgendwas ist ganz und gar nicht mehr in Ordnung. Und schließlich räuspert er sich und sagt, Retinitis pigmentosa. Und ich denke, hä, das habe ich noch nie gehört, was ist das? Und dann erklärt er mir, Retinitis pigmentosa ist eine seltene Erkrankung der Netzhaut. Die kann man nicht behandeln. Die kann man nicht aufhalten. Da kann man nichts machen. Da kann man weltweit nichts machen. Gar nichts. Und ich denke, scheiße, jetzt werde ich blind.
In diesem Moment fasste die lebenslustige Frau einen Plan. Ich werde nicht blind. Sie würde es den Augenärzten zeigen, dass man doch was machen kann. Sie hatte auch einen Plan B.
Wenn doch, dann nehme ich mir das Leben.
Mark sah sich mit den Vorurteilen gegenüber blinden Menschen konfrontiert. Zu Hause bei den Eltern einziehen. Vielleicht Schreibkraft im Kreisamt Pinneberg. Ab und wann Blindenkegeln.
Ich kannte all diese Bilder und deshalb wusste ich ganz genau, Blinde sind hilflos, hässlich, einsam und nutzlos. Ich wurde das Opfer meiner eigenen Vorurteile.
Und wo fände sie einen Mann?
Dann sagte eine wohlmeinende Freundin, ach komm, dann kannst du doch ganz bestimmt einen Blinden heiraten. Ja, aber wo sollte der denn nun herkommen? Ich kannte doch gar keinen Blinden. Und nun soll ich mit einem verheiratet werden und mit dem zum Blindenkegeln wackeln, oder was?
Das Lichtlein Hoffnungsschimmer, das sonst in tiefster Dunkelheit immer daherkäme, sie würde es nicht mehr sehen. Sie stemmte sich gegen das Schicksal, probierte alles Erdenkliche aus, von Schulmedizin über obskure Heilpraktika bis hin zu Geistheilern.
Und geholfen hat mir das alles nichts. Ja, und so wuchs dann meine Trauer, meine Angst, meine Verzweiflung, meine Wut, all das. Gefühle, die ich nicht haben wollte und die ich der Welt auch nicht zeigen wollte. Weil ich war doch jung, ich war doch stark, ich hatte doch alles im Griff. Ja, und was macht man dann, wenn man diese Gefühle hat, die man nicht haben will und die kein anderer sehen soll? Ich sag Ihnen das, es ist ganz leicht. Schokolade, Rotwein, Schuhe kaufen.
Leider auch keine Hilfe. Das Betäuben hatte Nebenwirkungen. Auch höhere Dosen halfen irgendwann nicht mehr.
Wenn wir Angst, Trauer, Wut betäuben, betäuben wir auf der anderen Seite immer auch. Liebe, Freude und Dankbarkeit, das ist der Deal. Wir können Gefühle betäuben, aber entweder alle oder keine.
Die Trapezlehrerin hatte Unrecht, zürnte Mark.
Ich falle doch. Wir alle können fallen, weil wir Menschen sind und weil wir verletzlich sind.
Mit zusehender Erblindung musste Mark einsehen, die künstlerische Karriere war am Ende. Nette Sinnsprüche, aufmunternde Worte, hier half nichts mehr, außer bisweilen liebevolle, echte Anteilnahme.
Dasein, Zuhören, kleine Gesten, das ist alles und das ist verdammt viel. Wir alle brauchen jemanden, wenn wir fallen, denn wir fallen eben doch alle.
Dann ein letzter Versuch. Mark flog nach Peking. Vielleicht gelang die Heilung in einer Akupunkturklinik. Ernüchterndes Ergebnis. Plan A, ich werde nicht blind, war gescheitert. Und Plan B, sich das Leben zu nehmen?
Natürlich will ich leben, natürlich will ich wieder zurück nach Deutschland, zu meiner Familie, zu meinen Freunden. Wahrscheinlich war Plan B nie ein echter Plan, sondern eher meine Idee, das Schicksal zu erpressen. Wenn ich nicht krieg, was ich will, dann spiele ich eben gar nicht mehr mit.
Zu Hause in Deutschland war die junge Frau bereit, ihr Schicksal zuzulassen. Echte Hilfe anzunehmen, wie sie es ausdrückte.
Ich bin in eine Beratungsstelle gegangen, Beratungsstelle für Blinde und Sehbehinderte. Und dort saß ein Berater, den habe ich gefragt, was kann ich denn jetzt machen, wenn ich gar nichts mehr sehe? Und dann sagte er den für mich entscheidenden Satz. Naja, eigentlich kannst du als Blinde fast alles machen. Wenn es scheitert, dann an der mangelnden Fantasie der Sehenden.
Und Dörte Mark folgte diesem Pfad. Sie erzählt, wie sie sich den Alltag zurückeroberte, den Weg über Kreuzungen zum Einkauf und eindrucksvoll schilderte sie, dass sie trotz vollständiger Erblindung an der Uni in Hamburg Pädagogik, Sportwissenschaft und Linguistik studierte, inklusive 100 Meter Hürdenlauf in der Sportdiplomprüfung. Mit ihren Kommilitoninnen hatte sie sich über den Rhythmus den Kurs erarbeitet.
Lauf, 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 Sprung. Lauf, 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 Sprung. Lauf, 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 Sprung. Keine Hürde gerissen.
Sie fand in einem Mitbewohner, 3 Jahre lebten sie in einer WG nebeneinander, bis sie zusammenkamen, dann ihren Mann, mit dem sie heute bei Pinneberg lebt.
Und nun? Sind wir über 20 Jahre verheiratet und der hat richtig Glück, sag ich ihm, weil in meinen Augen wird er nicht mehr älter. Wir haben zusammen auch 2 Kinder, die sind mittlerweile 15 und 18. Die habe ich noch nie gesehen. Aber das muss ich auch gar nicht, weil ich weiß, das sind die schönsten Kinder der Welt. Ist klar?
Für Dialog im Dunkeln, weltweit Orte in völliger Finsternis, wo blinde Menschen Gastgeber der Normalsichtigen sind, erarbeitete Mark pädagogische Konzepte. Im Weiteren ließ sie sich ausbilden als Moderatorin, Coach, Rednerin, Teamentwicklerin, auch um Manager und High Potentials Teamfähigkeit zu vermitteln. Sie war in Davos beim Weltwirtschaftsgipfel und stand nun endlich wieder auf der Bühne, im Rampenlicht. Das sie zwar nie sehen, aber spüren konnte.
Es gab für mich zu einem selbstbestimmten Leben einfach keine Alternative. Und ich glaube, wir sollten als Gesellschaft an dem Punkt sein. Wir sollten als Gesellschaft sagen, es gibt gar keine Alternative mehr zur Inklusion. Und deshalb Lauf, 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 Sprung.
Heute arbeitet Dörte Mark selbstständig als Coach, Moderatorin und Rednerin und schrieb ein Buch über die Geschichte ihres Lebens, wie man aus Trümmern ein Schloss baut.
Denn aus Luftschlössern können die Paläste der Erde entstehen. Wenn wir bereit sind zu bauen, hier auf der Erde, Schritt für Schritt, das ist anstrengend, das ist mühsam. Das kostet Kraft, das kostet Energie, das kostet Nerven. So ist es natürlich auch bei Inklusion. Die gibt es nicht zum Nulltarif.
Natürlich ergaben sich nach dem humorvoll vorgetragenen Lebensweg auch Fragen, die Mark bereitwillig und durchaus selbstkritisch offen beantwortete. Alles in allem ein sehr eindrucksvoller Vortrag über ein hoffnungsvoll begonnenes Leben, das jäh abzustürzen drohte und dann doch zu einem Höhenflug ansetzte, trotz aller Hürden und gegen alle Barrieren. Mehr Infos zu Dörte Mark erhalten Sie über das Internet unter www.dörte-mark.de. Anmerkung: Dörte mit OE, Mark mit Doppel-A und CK. Den gesamten Vortrag können Sie demnächst auf der Seite des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen, BVN, sowie den einschlägigen Podcast-Portalen hören. www.blindenverband.de
Frau Mark, die Manager, die Männer, die Weltenlenker, wie haben die persönlich auf Sie reagiert? Nach dem Moment einer gewissen Betroffenheit oder Bewunderung, haben Sie irgendetwas mitbekommen, dass sich vielleicht auch im Verhalten dieser Menschen irgendwas verändert hat?
Ja, also das Interessante ist ja, das ist ja dieser Teil im Dunkeln, das ist ja das Entscheidende und das, was es von anderen Workshops unterscheidet. Und da sind ja dann diejenigen, die sonst alles im Griff haben, auch plötzlich ganz hilflos und müssen neue Lösungen finden, Wege zusammenzufinden oder gemeinsam etwas zusammenzubauen. Und das wusste ich ja am Anfang auch nicht, wie das wirkt, ob das wirkt und so. Aber nach dem Feedback sagen viele, dass es ihnen schon für vieles die Augen geöffnet hat, im Sinne von, wie wichtig das ist, so zu kommunizieren, dass das Gegenüber das versteht, wovon rede ich hier eigentlich. Weil wenn ich sage, ich habe einen Teil, das ist ziemlich klein, dann heißt es nichts, es kann alles sein. Du musst schon so kommunizieren, dass dein Gegenüber es wirklich versteht und dass man dann sich verständigen kann. Das ist so ein Punkt. Und dann ist vielleicht noch interessant, dass Aufgabe von uns als blinden Coaches dann ist, zu spiegeln, was haben wir im Dunkeln beobachtet. Und da haben wir ja überhaupt kein Interesse, weder jemanden Honig um Bart zu schmieren, noch andersrum, weil wir so aus einer ganz anderen Ecke kommen. Das hat vielleicht auch nochmal so einen Effekt gehabt. Also wir arbeiten häufig tatsächlich mit Führungskräften in sehr hohen Ebenen, die quasi schon alles durch haben. Die, wenn denen langweilig ist, dann holen sie sich den Dalai Lama aufs Sofa, so ungefähr. Aber das ist für die dann wirklich nochmal was, was eine gewisse Form von Aufmerksamkeit macht. Und das Spannende ist ja diese Überraschung des Menschen, die was sagen, was vielleicht auch stimmt, von denen du es nicht erwartet hast. Das ist, glaube ich, die erste Überraschung. Und dann haben wir ja, das war für mich wiederum oder auch für meine Kollegen die Überraschung, dass dich das ja nicht einschüchtert. Du siehst ja nicht den maßgeschneiderten Anzug. Du siehst ja nicht die Uhr für 50.000 Euro. Das interessiert dich ja nicht. Du hast da einfach einen Menschen vor dir sitzen und sagst, was du gerade beobachtest hast, wie dieser Mensch mit anderen Menschen zusammen irgendwas gelöst oder auch nicht gelöst hat. Und das ist, glaube ich, schon was eine Wirkung hatte. Zumindest habe ich Jahre später von einigen, die teilgenommen haben, diese Rückmeldung gekriegt, dass sie das quasi wirklich nachhaltig beeindruckt hat. Und das ist ja schon viel für einen Workshop, der letztlich nur einen halben Tag geht, mit allem drum und dran.
Saint-Exupéry zitieren wir mit, man sieht nur mit dem Herzen gut. Ich persönlich habe mir angewöhnt, von normalsichtigen Leuten nicht mehr von Sehenden zu sprechen, weil Sehen tun ja auch Blinde, wenn man das im übertragenen Sinne nimmt. Wie weit haben Sie gelernt, auf Reaktionen von Menschen jenseits dessen, was sie normalerweise vielleicht hätten sehen können, zu reagieren? Also zum Beispiel durch Sprache. Ein Blinder hat mir gesagt, man kann mich nicht anlügen. Ich analysiere die Sprache.
Ja, und da ist tatsächlich was dran. Und das hätte ich vorher auch nicht so gedacht. Jacques Lusseron beschreibt das in seinem Buch ganz wunderbar, das wiedergefundene Licht. Das ist ganz großartig. Der muss ganz kurz ausholen, weil es so eindrucksvoll ist. Der war als junger Mann in der Jugendorganisation der Resistance in Frankreich. Und er war derjenige, der die neuen Mitglieder gecastet hat, würde man heute sagen. Und hat gesagt, dass mich konnte keiner anlügen, weil ich das in den Stimmen gehört habe, ob die vielleicht ein Verräter sind oder nicht. Und ich will soweit das gar nicht sagen, dass das jede blinde Person kann, aber irgendwann schult man sich ja darauf, dass man so viel in der Stimme liest, was andere vielleicht auch in Gestik und Mimik lesen. Und ich glaube, dass die allermeisten Menschen ganz gut darauf achten, wie sie so Gestik, Mimik ist. Wir lächeln oft, wenn uns gar nicht zum Lächeln zumute ist, ich sicher auch. Aber in der Stimme sind wir nicht so achtsam. Ich glaube, da verraten wir uns dann eher mal oder zeigen unsere wirklichen Gefühle eher, als wie wir das im Gesicht zeigen.
Eltern wollen ihren Kindern oftmals das Beste mit auf den Weg geben. Was glauben Sie, was Ihre beiden Kinder auf den Weg mitbekommen haben, was schon irgendwie einzigartig ist als Enkel eines Bauern, wie Sie immer so schön sagen?
Ja, das weiß man ja erst, wenn die auch ganz erwachsen sind und so. Aber es ist schon bemerkenswert, wie die das als selbstverständlich nehmen. Und ich hoffe, dass sie das so mitnehmen, dass sie dann bei anderen Dingen, wo man zuerst denkt, so, oh, das kann ich mir gar nicht vorstellen oder mein Leben ist so ganz anders, vielleicht sich auch vorstellen können, ja, aber es geht vielleicht doch. Und meine Tochter hat neulich im Dialog im Dunkeln ein Praktikum gemacht und dann hatte sie bei einem pädagogischen Workshop teilgenommen, den ich früher mal konzipiert habe, den jetzt Kollegen von mir machen. Und dann kam sie nach Hause und meinte, Mama, das ist ganz interessant, da denkt man ja plötzlich ganz anders darüber nach, über Blindheit und so.
dann habe ich gesagt, wieso, was denkst du denn jetzt anders? Meint sie, ja, da denkt man plötzlich, das ist eine Behinderung. Und das fand ich so witzig. Da mussten wir beide auch lachen, dass es für sie vorher einfach nur eine absolute Selbstverständlichkeit war. Und dann, dass ihr jemand erklärt, so diese und jene Hilfsmittel gibt das und das musst du so und so. Das weiß sie ja eigentlich alles. Aber dass es überhaupt jemand wieder so präsentiert, als sei das irgendwie was ganz Außergewöhnliches, war für sie dann doch so ein Aha-Moment. Das fand ich interessant.
Sie haben ja durch Ihre verschiedenen Wege viele der, ich sag's jetzt mal so ein bisschen provozierend, aber nicht böse gemeint, Ausnahmeblinde kennengelernt. Mhm. Zum Beispiel einen Bergsteiger, ich habe ihn auch mal kennengelernt, der Seven Summit Man, Andy Holzer.
Andy Holzer, genau.
Ist das vielleicht eine Art als Netzwerk, besonders in diesem Fall vielleicht mit Glück auch, Sie haben von Glück gesprochen, versehener Blinder, die sich aber dennoch durchgebissen haben, die ihr Schloss aus Trümmern gebaut haben, eine Art Netzwerk zu gründen und dann irgendetwas wirklich zu bewegen über den Moment hinaus, dass es bei Menschen irgendwie etwas erzeugt wie, oh, ich habe einen tollen Menschen kennengelernt, irgendwas, eine Botschaft.
Dazu sind wahrscheinlich auch alle viel zu unterschiedlich und sind sich auch nicht unbedingt untereinander alle sehr grün. Also wenn der Vorschlag ist, dass man sich zusammentut, um irgendwas nochmal zu erreichen. Und natürlich, das weiß ich ja auch allzu gut, gibt es dann ja unter diesem, dann doch in dieser kleinen Welt von blinden Menschen auch so doch diese Ablehnung. Das sind die Vorzeigeblinden, stimmt ja auch. Also diejenigen, die dann in die Medien kommen. Und die Medien sind da schon auch echt schwierig aufgestellt, weil in den Medien bist du ja entweder Opfer oder Heldin. Und ich war mal in der NDR Talkshow, da ist man dann ja auch nur so ganz kurz und so. Und dann schrieb mir eine Frau, die war wirklich wütend auf mich. Ich habe viele positive Zuschriften gekriegt, aber eine war richtig, richtig wütend, mich auch beleidigt und so. Und dann habe ich erst gedacht, ach, das vergesse ich jetzt einfach, dann habe ich ihr zurückgeschrieben, habe gesagt, lass mal telefonieren. Und dann habe ich mit ihr gesprochen. Und dann hat sie gesagt, was sie daran stört. Das habe ich auch verstanden, habe gesagt, weißt du, in den Medien, gerade wenn du wenig Zeit hast, dann musst du dich entscheiden, bist du Opfer oder bist du Heldin? Und ich bin einfach nicht gerne Opfer. Und so kommt das dann oft. Dann musst du dir überlegen, willst du dieses Spiel überhaupt mitspielen? Wobei ich das in der Talkshow einfach auch nicht so krass fand. Das war jetzt nicht dramatisierend oder so. Aber mittlerweile sind wir befreundet, obwohl sie mich erst so beschimpft hat.
Ja, ich hätte nur noch eine Frage, und zwar, können Sie sich vorstellen, noch ein Buch zu schreiben?
Das ist eine ganz interessante Frage, die ich häufiger gestellt kriege. Und ich habe heute gerade zu meiner Assistentin gesagt, du, ich glaube, jetzt ist mein Leben so, dass ich das gar nicht lohnt, darüber ein Buch zu schreiben. Weil die Geschichte lebt ja schon auch so ein bisschen von diesem, dass ich auch gedacht habe, es geht gar nichts mehr. Und dann ging das doch und so weiter. Aber ich hätte schon Lust, noch mal ein Buch zu schreiben. Und ich habe manchmal eine Idee und dann verwerfe ich sie wieder und so. Also ich habe noch nicht so die ganz, ganz zündende Idee. Eine Idee ist, weil ich auch oft das gefragt werde, gerade von Angehörigen, wie kann ich gut begleiten? Und das ist so eine Idee, ich kenne ja mittlerweile Menschen mit den unterschiedlichsten Beeinträchtigungen, Interviews zu machen, was hat dir wirklich geholfen, was andere für dich getan haben oder wie andere dich behandelt haben, was war da gut und was war gar nicht gut. Und das quasi so, ja, dass Menschen, die wiederum Partner oder Kinder oder Eltern oder so in so einer Situation haben, dass man sich ein bisschen sicherer fühlt, was kann ich tun, was soll ich auch vielleicht lieber lassen.
Wenn Sie jetzt, letzte Frage, den Wurfanker mal richtig weit nach vorne werfen, wenn Sie in einen Bereich kommen, wo mancher schon an die Pensionierung denkt, tun Sie sicherlich nicht als Coach mit dem interessanten Job, aber was wollen Sie mit 65 vielleicht noch so auf jeden Fall erreicht haben, entweder Wirksamkeit oder einfach nur für sich, Fun, Spaß, Krachbum, Rock'n'Roll?
Also, was ich auf jeden Fall möchte, sind Enkelkinder. Das darf ich meinen Kindern noch nicht sagen. Aber meine Brüder, die sind ja älter, die haben schon welche. Und ich bin voll neidisch, wenn ich die mit ihren Enkelkindern sehe. Das ist auf jeden Fall, was ich gerne hätte. Aber was ich erreichen möchte, ist, ich habe ja früher viel international gemacht für Dialog im Dunkeln. Jetzt bin ich selbstständig und bin schon auch viel unterwegs, ja auch Österreich und so. Aber das, finde ich, gilt noch nicht so als international. Ich würde gerne auch mal mehr ins Ausland und auf Englisch reden und so. Also das habe ich ja früher auch. Ein bisschen Englisch kann ich noch. Also insofern, das wäre so das, was ich gerne möchte.
Gemeinsam weitersehen. Der BVN und seine Regionalvereine aktiv, verantwortungsbewusst, solidarisch.
Und zum Schluss noch ein kleiner sportlicher Tipp. Blindenfußballtraining mit Werder Bremen. Nach dem großen Erfolg des Blindenfußball-Schnuppertrainings im letzten Herbst hat der Weser-Club nun eine ganze Trainingsserie aufgelegt. Für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sind jeweils zweistündige Trainingstermine an den folgenden Samstagen vorgesehen. 10. Juni und 23. September 2023. Treffpunkt jeweils vor dem Fanshop am Weserstadion, Franz-Böhmert-Straße 8c in Bremen, jeweils immer um 13 Uhr. Anmeldung beim Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen, BVN, Region Elbe-Weser, Telefon Bremerhaven 0471 95 88 370. Oder via E-Mail elbe-weser@blindenverband.org.
Für heute danken wir Ihnen fürs Zuhören und für Ihr Interesse an Ihrem BVN Radio. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ihre Christiane Ostermeier. Das BVN-Radio hören Sie monatlich kostenlos per Abo über das Internet. Interessenten an der Daisy-Ausgabe wenden sich bitte an den BVN Kühnsstraße 18 in 30559 Hannover. Alle Infos zu Ihrem BVN-Radio erhalten Sie auch auf der Internetseite des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen unter www.blindenverband.de. Wir freuen uns über Fragen und Anregungen an podcast@blindenverband.org.
Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen, das BVN-Radio.